Heute die Predigt ist aus dem ersten Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Und zwar ab Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Ab Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Mit Worten ist es so eine eigenartige Sache. Worte haben eine ungeheure Kraft. Wenn jemand vor Gericht steht, zum Beispiel, und am Ende wird das Urteil gesprochen, dann sind es nur Worte, die den Unterschied machen. Entweder sagt der Richter, was die Bösen dienen können, ist der Angeklagte frei zu sprechen. Und dann war alles das unnötig und man geht nach Hause. Man kann sein Leben führen, wie man will. Oder der Richter sagt, was diesen dienen können, ist der Angeklagte verurteilt zu so und so vielen Jahren. Das sind auch nur Worte, ein bisschen anders, aber ein riesiger Unterschied für den Menschen. Dagegen ist, wenn das Wort Fleisch wird, das ist immer mit Schwäche verbunden. Dann verbindet man das immer mit dem Menschen. Fleisch ist ja vergänglich, unser Körper ist von vornherein vergänglich. Fleisch. Wenn das Wort Fleisch wird, so wie das hier heißt, dann wird das Wort schwach. Schau mal. Wenn Gott redet, und zwar nur durch Engel, haben sich die Leute so erschrocken, so gefürchtet, dass eigentlich immer das erste Wort der Engel war: fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Warum haben sich Menschen gefürchtet? Weil ein Engel nicht Fleisch und Blut hat. Und jeder kann sehen, das ist was Gewaltiges aus der unsichtbaren Welt. Aber als Gott dem Menschen so nahe kommt, dass es seinen eigenen Sohn, durch den die Welten ins Dasein gerufen worden, zu ihnen sendet, da schaffen das die Menschen bis heute, dieses gewaltige Wort zu verachten. Das zeigt uns, dass wenn Gott dem Menschen nahe kommt, er seine große Autorität abschwächen muss. Die Menschen, die Gott direkt begegnet sind, wie zum Beispiel Mose oder die Propheten, waren so geschlagen von der Macht Gottes, dass sie Gott gebeten haben und gesagt haben: Gott, ich vergehe. Nachdem Mose eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte, war solcher Glanz der Herrlichkeit Gottes auf seinem Gesicht, dass die Israeliten es nicht ertragen haben, ihn auch nur anzugucken, sondern dass er eine Decke über seinen Kopf legen musste, weil er so viel Furcht ausgelöst hat. Und das war nur der Abglanz, ein Hauch von der Herrlichkeit Gottes. Das ist für unseren Glauben enorm wichtig, dass wir nie vergessen, dass die Herrlichkeit und Macht Gottes so gewaltig ist, dass sie Himmel und Erde erschüttert. Bei manchen großen Naturereignissen sind die Menschen manches Mal davon berührt, wenn ein gewaltiges Erdbeben oder ein Tsunami oder sonst eine Katastrophe passiert. Dann haben Menschen mal kurz das Bewusstsein davon, was es bedeutet, einen gewaltig größeren ausgesetzt. Aber sonst, meistens, sind sie überzeugt, sie selber sind die Bestimmer und ihre eigenen schwachen Gedanken bewegen das Universum. Ich denke, das ist noch ein Grund, warum Gott sich den Schwachen, den Ausgestoßenen, den Verletzten dieser Welt zuwendet. Diese Menschen sind fertig mit der Idee, dass sie selber das Maß aller Dinge. Sie sind offen für die Tatsache, dass etwas stärker sein muss als sie. Und deswegen, wenn Johannes bezeugt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und griechisch heißt das wohnen, zeltete. Wenn wir lesen, wohnt unter uns, dann denken wir, das ist dauerhaft so. Wenn Gott zum Beispiel sagt, ich will bei meinem Volk wohnen, dann bedeutet das im Verständnis, er ist immer bei uns. Aber Johannes schreibt klar, das Wort wurde Fleisch und zählte bei uns. Das heißt, dieser Jesus ist in unserer Mitte, aber gleichzeitig zeigt es nicht immer so schwach. Wir lesen im letzten Kapitel der Bibel, und ich sah das himmlische Jerusalem von Gott herniederkommen, wie eine für den Mann geschmückte Braut, und hörte eine Stimme, siehe die Füße Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Kapitel 21, 32. Wir lesen von Petrus und Johannes und Jakobus, als sie mit Jesus auf dem Berg waren, und dort erscheinen Mose und Elia und reden mit Jesus, wie sein Weg zum Kreuz sein wird in Jerusalem. Dass Petrus sagt, Herr, hier ist es so schön, wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Das funktioniert nicht. Nicht wir bauen Gottes Haus, sondern wir werden in Gottes Haus hineingebaut. Es ist immer die Idee, immer gibt es die Idee, dass man für Gott was macht. Alle Religionen haben die verrückte Glaube, sie könnten für Gott spielen und was machen, was für ihn wichtig ist. Aber die Wahrheit ist, alles, was wichtig ist, geht von Gott aus, durch ihn selber gebaut und nimmt uns mit hinein, zu ihm hin. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht akzeptieren wollen, dann sind wir immer im Widerstreit mit Gott. Dann versuchen wir, der Meister zu sein, und er soll unser Knecht sein. Aber es funktioniert nur anders, und zwar auf seine Weise. Und das ist bis heute für viele Menschen ein Ärger. Johannes schreibt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als die eines Eingeborenen vom Vater. Eingeborener ist noch mehr als Erstgeborener. Der einzig Geborene vom Vater. Das heißt, Christsein bedeutet nicht, wie Jesus zu werden, sondern Teil von ihm zu werden. Auch das ist ein großer Irrtum. Viele, die sich Christen nennen, akzeptieren Jesus als Vorbild. Aber sie denken, sie müssen so werden wie er. Und der Teufel versucht sie dann noch anzuheizen und zu sagen, du musst noch an manchen Stellen besser werden. Ja. Und wenn sich Menschen da ganz toll angestrengt haben, die irgendwann merken, das funktioniert nicht, dann wird der Teufel sie entmutigen und sagen, siehst du bist gar kein. Deswegen ist das kein Weg, sondern wir werden in Christus hineingetauft und dadurch mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, sind mit ihm auferweckt worden und sitzen heute mit ihm in der Gegenwart Gottes. Das ist unsere Stellung als Christen. Und was für uns gilt, heißt, haltet euch so. Nehmt das ernst, was für Gott schon klar ist. Das macht eine Sache ganz anders bei uns. Dass wir nämlich nicht mehr stolz auf ihn selber sind, sondern ihm dankbar. Und das Zweite ist, nimmt uns aus der Konkurrenz mit anderen Gläubigen. Ich bin Teil von ihm, der andere ist Teil von ihm. Er gebraucht uns beide mit unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen. Das ist die Basis, dass wir uns nicht mehr streiten müssen. Oder uns gar gegenseitig bekämpfen. Und das wiederum ist die Basis, dass Gott handelt durch uns. Ganz praktisch durch solche Beispiele, wie wir das vorhin gehört haben. Deswegen ist unser Glaube immer auf Jesus gerichtet. Deswegen müssen wir uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen. Man muss sich nicht den anderen kritisieren, aber auch nicht selbst mich beständig bespiegeln, sondern wir können uns gegenseitig jeden Tag neu Mut machen, was festzuhalten und zu wandeln und das benutzen, was Gott für uns bereit hat. Diese Eingeborene ist voller Gnade und Wahrheit. Das sind zwei Worte, die eigentlich nicht zusammenpassen.
Wenn Gott der Wahrheit mehr Raum schenken würde, dann müsste er uns alle bestrafen, weil wir das verdient hätten.
Natürlich.
Aber er ist gnädig.
Aber jetzt eines. Wir kennen Gnade und Wahrheit eigentlich nicht als Wortpaar. Lüge und Wahrheit, das passt. Und Gnade und Unbarmherzigkeit als Gegensatz. Das kennen wir. Ja. Ich benutze nochmal das Beispiel mit dem Gericht. Das ist ja der Ort, wo man ganz besonders der Wahrheit verpflichtet ist. Jeder wird vorher ausdrücklich belehrt, dass er unbedingt die Wahrheit sagen muss, darf nichts weglassen, darf nichts dazu führen. Und auf der Basis dieser Wahrheit erfolgt ein Spruch des Rechts. Man erwartet Gerechtigkeit, aber keine Gnade. Es gibt im Deutschen dieses Sprichwort, das man sagt, oder diese Redewendung, dass man Gnade vor Recht ergehen lässt. Eigentlich müsste man Recht sprechen, aber man ist lieber gnädig. Aber bei Gericht funktioniert das nicht. Aber Jesus Christus ist gleichzeitig voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn wir die Beispiele sehen, wie das praktisch aussieht, dann sind wir oft wirklich verblüfft. Und das waren die Leute damals auch. Wie kann man gleichzeitig voller Gnade und Wahrheit sein? Das muss man richtig lernen. Ich denke auch, das müssen wir lernen. Und meine Erfahrung ist, das lernen wir nur durch das gesamte Wort Gottes. Und ein ganz faszinierendes Beispiel für diese Kopplung von Gnade und Wahrheit, der Umgang von Jesus mit der Ehebrecher. Wenn wir das verstehen wollen, dann lernen wir dabei gleichzeitig, wir müssen, um Gottes Wahrheit ernst zu nehmen, immer sein gesamtes Wort ernst. Immer sein gesamtes Wort ernst nehmen. Menschliche Wahrheit funktioniert nämlich immer so, dass wir einzelne Stücke herausgreifen und damit den anderen bekämpfen. Und damit wird es unsere Wahrheit, nicht mehr die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes ist immer mit Gnade gekoppelt. Wie macht das Jesus bei diesem Beispiel? Sie schleppen eine Frau zu ihm und sagen, wir haben sie gerade mitten beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz Mose sagt, dass derjenige sterben soll. Was sagt man? Und sie denken, sie können ihn dann fragen. Was macht Jesus?
Jesus sagt, Christus hat das auf dem Sand geschrieben, hat das gestrichen. Dann hat gesagt, dass wer hat keine Sünde getan, kannst du erst diese Steine sagen. Und da war niemanden, das ohne Schuld oder Sünde und alle sind weggenommen.
Ich schreibe mit dem Finger in den Sand. Es wird uns nicht berichtet, was er geschrieben hat.
Aber ich denke, das war die Sünde von dieser Frau. Weil ich habe gehört oder irgendwo habe ich gelesen, dass durch den Wind das bläst, dass die ganze Sünde wird verlöscht.
Nee.
Oder nicht?
Nein, nein. Das ist nicht. Nein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Die ganze Bibel gibt die Antwort darauf. Wenn wir die ganze Bibel kennen, es steht nicht, was er geschrieben hat. Ich denke, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Namen dort hineingeschrieben oder er hat Sünden hineingeschrieben.
Das heißt doch, wenn man nur einen Teil von dem ganzen Gesetz bricht, hat man das ganze Gesetz missachtet. Das heißt, die Frau hat ja Ehebruch begangen, okay, aber der andere hat vielleicht gestohlen, betrogen, gelogen, sonst irgendwas. Und damit ist er auch schuldig. Und dann müssten sie sich alle selber steinigen.
Ich könnte noch zusammenhängen. Sehen. Es gibt im Alten Testament eine Stelle, die in die Erde gestanden geschrieben sind, dass also die vergehen, aber ohne Jesus seine Gnade würden wir wahrscheinlich alle in den Sand geschrieben.
Es gibt einen Vers in den Propheten, der sagt, die Gesetzlosen werden in die Erde geschrieben, in den Staub geschrieben. Ich denke, Jeremia. Und die Juden kannten den Talmud hier. Und sie wussten, dass Gott die Gebote in den Felsen geschrieben hatte, in steinerne Tafeln, damit es nicht vergeht, damit noch Generationen später genau sehen konnte, das hat Gott wirklich gemacht. Kein Mensch kann dann die ganzen Gebote da rein zimmern in diesen Stein. Aber durch Gottes Finger ist das Wort festgehalten. Das wusste jeder, es war wird. Und dann sehen sie, wie dieser Lehrer einfach in den Staub schreibt. Und sofort kommt die Erinnerung an dieses Propheten. Die Gesetzlosen, das heißt, der Name der Gesetzlosen wird in den Staub geschrieben. Und wer schon mal einen Sand geschrieben hat, der weiß, ein bisschen Wind oder einmal Hund drüber gelaufen, kann man schon nicht mehr lesen. Und diese einfache Handlung, ohne Wort, die Erinnerung der Menschen, die das gesehen haben. Dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Das ist ein Wort voller Wahrheit. Kein Gesetz Gottes ist dann außer Kraft gesetzt. Dann, als er wieder aufguckt, sieht er alle Leute sind weg. Alle, die sicher waren, es fehlt nur ein einziges Wort der Verurteilung. Dann machen wir sie tot. Alle sind sie weg. Und dann sagt er, wo sind die, dich verurteilt haben? Keines da. Dann verurteile ich dich auch. Warum? Auch das ist Gerechtigkeit. Weil ein Urteil nur mit zwei oder drei Zeugen gefällt wird. Mit einmal war kein Zeuge mehr. Das ist eine Kombination von Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, das wünscht ich, dass jeder von uns diese Ernsthaftigkeit im Achten des Wortes Gottes hat. Dass wir in dieselben Weise Jesus, getrieben durch seinen Geist, so in dieser Welt laufen. Und dann Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Das Wort Fülle ist schön. Fülle ist nicht wie in einer Tasse. Da macht man voll, und wenn man einen Schluck rausbringt, ist es schon nicht mehr voll. Fülle ist nicht in einem Gefäß, sondern Fülle ist immer eine Quelle. Ich komme ja aus den Bergen. Und wir waren viel spazieren. Und schon von Kind an waren wir fasziniert, wenn irgendwo eine Quelle war. Das war so interessant. Im Sommer und im Winter. Dann konnte ich immer hingehen. Das war immer frisch und sauer. Und Jesus Christus ist die Quelle der Gnade. Aus seiner Fülle empfangen wir Gnade und Gnade. Wenn du wirklich die Sünde überwinden willst, dann funktioniert das nur, wenn wir wissen, dass sich auch der 1500. Versuch noch lohnt, dagegen aufzustehen. Weil auch da noch Gnade ist. Nochmal. Wenn wir wirklich die Sünde überwinden, es gibt ja Dinge, die sich mit unserer Gewohnheit oder unserem Charakter verbündet haben, dann gelingt der Sieg über die Sünde nur durch das immer neue Annehmen von Gnade. Weil nur dann sich lohnt, den 100. oder 1000. oder 1500. Versuch zu machen, bis man das geschafft hat.
Also es gab in meinem Leben Sachen, wo ich erstmal durch diese ganzen misslungenen Versuche feststellen musste, dass es nur aus Gnade geht.
Genau.
Ja. Ich also muss das so lange kann er das auch zulassen, bis man sagt, okay Gott, es geht nicht anders.
Ja.
Ich bin frei, so oder so. Und die Gnade macht dann den Rest. Genau.
Millionenfach wird aus der Welt versucht, sich oder andere unter Druck zu setzen. Aber Gottes Wege ist ein anderer. Nicht Druck, sondern Freiheit. Und er macht uns Mut, uns würdig diese Freiheit zu bewegen. Und das funktioniert. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Unterschied ist gegeben. Das ist passiv. Geworden ist aktiv. Deswegen, solange Menschen unter dem Gesetz sind, werden sie merken, sie werden und sie sind blockiert. Wenn wir aber durch Jesus Christus begriffen worden sind, dann beginnt was Aktives in uns. Dann wächst
und
alles, was lebendig ist. Der Apostel Paulus nennt das Gesetz des lebendig machenden Geistes. Das Gesetz des Mose, das ist festgehalten. Für Jahrtausende in Stein geworden. Aber das Gesetz des lebendig machenden Geistes bringt Veränderung. Macht uns nicht zu einer Kopie, sondern zu einem Teil eines lebendigen Organismus. Das ist durch Jesus Christus geworden. Das ist die Botschaft, der Inhalt von Weihnachten. Nicht der Baum, nicht der Stern, nicht das Licht. Das sind alles kleine Zeichen. Aber das Eigentliche, das Wirkliche, das, was für Zeit und Ewigkeit Wert hat, ist, dass durch ihn das Leben geworden ist. Und das kommt in das Herz eines jeden Glaubens und verändert uns zu dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott hin. Und die fängt tatsächlich in dieser Schwachheit hier auf der Erde schon an. Und der letzte Vers. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn offenbar gemacht. Keiner von uns kann sagen, er hat Gott gesehen. Aber jeder, der an Jesus Christus glaubt, kann sagen, ich habe verstanden, er liebt mich, ich liebe ihn. Das ist Kultmachen Gottes. Das lohnt sich auch weiter zu sagen. Und das eben, dafür interessieren sich Menschen, wo man normalerweise nicht sich vorstellen kann, dass das so ist. Dafür interessieren sich Menschen, von denen man nicht denkt. Zum Beispiel, ein plötzlicher AfD-Politiker war jetzt. Der hat ganz offen gesagt, er ist ungläubig. Aber, dass Jesus lebt und dass man sagt, dass man mit Gott eine Beziehung hat, das hat ihn so brennend interessiert, dass wir fast die Hälfte unserer Zeit nur über diese Dinge gehabt haben. Deswegen, lieben, lasst uns mit dieser Botschaft in der Weihnachtszeit darüber hinaus unterwegs sein. Amen.